Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Franz Xaver Krötz war ein grandioser Baby Schimmerlos in Helmut Dietls Serie Kir Royal und eine Zeit lang einer der meistgespielten Theaterautoren des deutschsprachigen Raums. Das ist schon etwas her, aber jetzt hat er sich zu einem Comeback überreden lassen. Seinen Brandner Kasper besprechen wir. Außerdem den neuen Film von Ina Weiße, Zikaden mit Nina Hoss in der Hauptrolle und eine Opernuraufführung für ein junges Publikum und mit einem grundsätzlichen Thema. Es geht um die RAF und die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Der Rote Wal an der Staatsoper Stuttgart. Zuerst aber nach Basel, wo heute die weltweit wichtigste Kunstmesse eröffnet hat. Genau, die Art Basel, bei der es natürlich nicht nur um Kunst geht, sondern auch um sehr viel Geld. Der Kunstmarkt ist in schwierigen Zeiten. Das hat auch mit dem Streit um die Zölle zu tun. In Basel aber gab es schon vor dem Messebeginn gute Verkäufe. Kunst liegt ja auch gern in Speziallagern, wo kein Zoll gezahlt werden muss. In Genf allein sollen es mehr als 1 Million Kunstwerke sein. Das Lager im Hafen wird übrigens von einer Kunsthistorikerin geleitet. 291 Galerien, die Arbeiten von mehr als 4000 Künstlerinnen und Künstlern zeigen, hoffen also auf der Art Basel auf gute Geschäfte. Kunstproduktion gibt's natürlich auch. Katharina Grosser hat den Basler Messeplatz bemalt. Über all das Katrin Hondl.
Knalliges Pink, dunkles Rot. Der gesamte Basler Messeplatz leuchtet. Eine Farbexplosion auf dem Boden, dem Gebäude, dem Springbrunnen. Überall sehen wir Rot. Und mittendrin steht die Art Basel-Direktorin Maike Kruse und freut sich über das gigantische Sprühgemälde der Künstlerin Katharina Grosse.
Das sind Töne, die alle in Alarmbereitschaft versetzen. Und es ist auch so eine Art von Behauptung, aus diesem Messeplatz eine Malerei zu machen. Das ist das, was wir hier auch machen sollten, nämlich den Künstlerinnen und Künstlern den Ort geben und auch ihre Träume erfüllen.
Für Michelangelo Pistoletto ist es der Traum von gegenseitigem Respekt. In der Unlimited-Sektion für die spektakulär großen Werke zeigt er auf der Art Basel eine Rauminstallation mit in der Mitte einem riesigen Spiegeltisch in der Form des Mittelmeers, drumherum Sitzgelegenheiten unterschiedlichster Kulturen, orientalische Teppiche, Kissen, Holzstühle, Ledersessel, Designermöbel, an den Wänden gerahmte Spiegelbilder mit dem Wort Respekt in vielen verschiedenen Sprachen. Pistoletto wird kommende Woche 92. Den letzten Weltkrieg hat er als Kind erlebt.
Pour dépasser ce phénomène terrifiant de la guerre.
Um dieses schreckliche Phänomen des Krieges zu überwinden, sagt er, müssen wir unser Bewusstsein schärfen und mit der Freiheit der Kunst Verantwortung übernehmen. Verantwortung bedeutet, dass wir uns zusammentun und unsere Zukunft gestalten. Und zuallererst müssen wir uns respektieren. Utopische Wucht hat auch das Werk des Niederländers Joep van Lieshout, das fast die ganze Messehalle einnimmt. Voyage, ein Marsch nach Utopia, ist eine surreale Parade von dutzenden Objekten, Skulpturen, pumpenden Maschinen, Figuren, angeführt von einem Kindertretroller. In einer riesigen Sanduhr rieseln Glassplitter. Zur Überraschung der Galeristen laufen auch die Geschäfte sehr gut. Schon vor der Vernissage melden viele bereits Millionenverkäufe. Tadeusz Ropacz mit Galerien in unter anderem Paris, Salzburg und London hat Bilder von Georg Baselitz für 1,2 und 1,8 Millionen Euro verkauft. Ein Pop-Art-Gemälde von James Rosenquist ging für mehr als 1,5 Millionen an ein Museum in den Niederlanden.
Es ist ja ein schwieriges Jahr, wenn man also die ganzen geopolitischen Konflikte sich überlegt, auch die ökonomischen Krisen und die moralischen Krisen. Da ist man dann schon überrascht, dass die Kunstwelt sich mit so einer Stärke zurückmeldet, wie das jetzt hier gerade in Basel passiert.
Denn Kriege und Krisen hatten sich auch auf dem Kunstmarkt bemerkbar gemacht. 2024 gingen die Umsätze um satte 12% zurück. Dazu kam die Sorge, ob der von US-Präsident Trump angezettelte Zollstreit auch den internationalen Kunsthandel betreffen würde, sagt Messedirektorin Maike Kruse.
Die Zölle haben keinen direkten Einfluss auf die Kunst, aber trägt natürlich, so wie alles andere, was gerade in der Welt Welt los ist, zu dieser Unsicherheit bei, die dann sozusagen einen indirekten Einfluss auf den Kunstmarkt haben.
Der Unsicherheit der aus den Fugen geratenen Welt widersetzt sich die Art Basel mit allem, was die Kunstwelt zu bieten hat. Von Klassikern wie Picasso oder Gerhard Richter in den Messekojen der Galerien bis hin zu den vielen Werken, die umsonst und draußen überall in der Stadt zu entdecken sind. Unter einer Rheinbrücke zum Beispiel eine ikonische Arbeit der amerikanischen Künstlerin Elaine Sturtevant, das Hochgeschwindigkeitsvideo eines rennenden schwarzen Hundes.
Kunst und Geschäfte auf der Art Basel noch bis Sonntag zu besichtigen. Eine Oper für junge Zuschauer zum deutschen Herbst, verpackt in eine Fabel, hatte in der Staatsoper Stuttgart Uraufführung. Der Rote Wal heißt sie und das ist ein weiblicher Orca, der sich aufregt über die Zerstörung seines Lebensraums durch die Menschen und an Land geht, um Rache zu nehmen. Die Frage, die zu diskutieren ist, rechtfertigt der Zweck die Mittel? Jörn Florian Fuchs hat das gesehen. Wie wird das denn, Florian, umgesetzt für die Bühne? Eine fantastische Geschichte von der Walfrau, die Gladys, also quasi Schwert heißt, und sich verwandelt in einen Menschen. Spielt's unter Wasser?
Teilweise spielt es unter Wasser. Easy ist dieses junge Mädchen, das mit diesem Wal verschmilzt. Es gibt noch eine sehr sinistre Figur namens Lone. Das ist der Rapper Mekes, auf den kommen wir noch. Und der ist so eine Art, ja, Musk, der ein Billionär, der am Fuße, am Grunde des Ozeans ist und die Möglichkeit eben hat, Menschen und Tiere zu verschmelzen und auch sonst allerlei wirre Ideen hat. Das Stichwort des Wirren durchzieht den ganzen Abend. Das ist aber nicht etwas, was passiert ist, sondern was ganz bewusst eingesetzt wird. Es ist eine historische Revue von der RAF bis heute. Es geht um Widerstand der letzten Generation. Es kommt wirklich alles Mögliche und Unmögliche hier hinein in einer Inszenierung von Martin G. Berger, die das wirklich virtuos die Räume ständig verwandelt von irgendwelchen Wesen, die vom Bühnenhimmel herunterkommen und Schwimmflügel anhaben, bis hin zu Projektion des großen Wals, der am Ende die Stuttgarter Staatsoper bevölkert und regelrecht flutet. So ist das Ende dieses Ganzen.
Ja, es ist fürs junge Publikum gemacht. Das hat ja sicherlich auch musikalisch Konsequenzen. Was macht die Oper, um die jungen Leute zu erreichen? Wie versucht sie es?
Es ist schon auch Abo-Publikum, also es steht zwar drin ab Schulklasse 8 und es waren sehr viele junge Leute da, die das auch ziemlich umjubelt haben, aber es ist durchaus auch für das ältere, reguläre Publikum in Stuttgart gedacht. Das ist ja die Idee vom Intendanten Viktor Schoner, durchaus die Genregrenzen zu sprengen, zu überschreiten, mal gelingt das, mal nicht so, aber wirklich nach dem Motto einfach Neues zu schaffen. Also die Musik kommt von Vivan und Ketan Bhatti, das sind zwei Brüder, die im Bereich auch von Musik, von Pop ein bisschen arbeiten, manchmal ein bisschen in die E-Musik gehen. Hier ist das überwiegend ein Soundtrack, der bunt ist, der einige tolle Riffs hat, der dann eher so in eine rockige Richtung geht, dann aber auch vor allen Dingen auf Kraft und auf Krach setzt mit einer großen Pranke. Maritz Strindlund hat das Staatsorchester Stuttgart, das reguläre Opernorchester, da auch gut durchgeführt. Ja, und dann haben wir eben die Stimmen. Da ist zum einen eben der Rapper Mekes, Lone genannt in diesem Stück, und den hören wir jetzt mal kurz.
Dekaden haben sie euch gejagt und es machte uns ihnen sogar Spaß. Blutrot schoss das Wasser aus jedem Blas, besiegen wir es sozusagen verbunden haben. Was ist da schon das bisschen bunte Jagen von einer totgesagten roten Wale? Ha! Man muss sich ja irgendwie die Zeit verderben. Was soll man sonst tun? Einfach weiter sterben. Was soll man sonst tun? Einfach weiter sterben.
Ja, da merkt man schon, so ein bisschen klappert das auch. Ja, also jetzt der richtig raue, wilde Rap, den man kennt, ist es vielleicht nicht. Dazu ist diese Verbindung zur, in Anführungszeichen jetzt, klassischen Oper, die ansatzweise da auch eine Rolle spielt, vielleicht dann nicht ganz so ideal. Aber das ganze Ensemble ist erstmal super sympathisch und wirft sich in diese Partien wirklich mit Schmackes rein. Auch die Easy-Gladys der Wahl, das ist Madina Frey, eigentlich eine Musical-Darstellerin. Matthias klingt, der da so eine Art Che Guevara-Figur, den Abad dort singt und darstellt, macht es auch toll. Ist etwas surreal, dass wir eben zwischen Rapper, Musical-Darstellerin und einem gestandenen Opernsänger, der auch Sänger des Jahres wurde, eben diese Besetzung haben. Also ein totales Mischmasch. Und zum Inhalt muss man nochmal sagen, weil es geht ja auch um die RAF, um Stuttgart. Wir haben dort immer wieder Einblendungen aus Stammheim, aus einem Gerichtssaal, der plötzlich mit Blut geflutet wird. Es ist ein popkultureller Zugang. Man kann durchaus sagen, der ein bisschen oberflächlich ist. Auf der anderen Seite haben wir so viele tiefschürfende Musiktheaterwerke, die dann einfach hängen und wo man denkt, ach man, Leute, jetzt haben wir wieder dieses Betroffenheitstheater. Von daher hat es etwas Erfrischendes, diesen auch frechen Zugang zu haben. Es war nicht ganz wirklich mein Fall, aber ich bin auch nicht das Zielpublikum, glaube ich, von dem Ganzen letztlich.
Ja, aber das wäre genau die Frage, die ich habe. Also kann man das ernst nehmen als eine Oper, die für junge Leute ist und etwas über die RAF und den deutschen Herbst erzählt?
Ich glaube, die wollen das alle gar nicht so unbedingt ernst nehmen. Und das könnte man als Einwand sehen, gerade bei diesem ernsten Thema. Aber mir ging so durch den Kopf bei der Vorbereitung aufs Gespräch, wenn ich so Sender wie NTV oder Welt einschalte, habe ich ständig Hitler, das Dritte Reich in jeder Ausdifferenzierung. Das ist alles inzwischen popkulturell geworden. Das hat nichts mehr mit historischer Aufklärung zu tun, finde ich. Und das hier ist zumindest der Versuch einer jungen Generation, auf so eine poppige Weise ein bisschen auch was zu vermitteln und zu unterhalten. Von daher ist der Daumen in dem Fall eher hoch bei mir.
Eher hoch. Jörn Florian Fuchs über Der rote Wal an der Staatsoper Stuttgart. Vielen Dank. Ein junges Ensemble in Stuttgart, in München auf der Bühne der Kammerspiele, kehrt einer zurück, der sich eigentlich vor gut 10 Jahren aus dem Betrieb zurückgezogen hatte. Franz Xaver Krötz, heute 79 Jahre alt und einst einer der gefragtesten Bühnenautoren des deutschsprachigen Theaters. Er hat sich zum Comeback überreden lassen von Andreas Beck, dem Intendanten des Bayerischen Staatsschauspiels, und hat dafür einen sehr besonderen Stoff der bayerischen Literatur bearbeitet, die Geschichte vom Brandner Kasper. Veröffentlicht 1877 von Franz von Kobell und in der Bühnenfassung bis zur Jahrtausendwende 25 Jahre auf dem Spielplan des Residenztheaters. Krötz hat den bayerischen Klassiker dezent modernisiert. Die Uraufführung, inszeniert von Philipp Stölzel, hatte gestern im Münchner Traditionshaus Kammerspiele Premiere. Michael Lages war dabei.
Verglühtes Oberbayerisch aus der analogen, nicht der digitalen Welt. So beschreibt Franz Xaver Krötz selber den Ton, den er der neuen Version der Geschichten vom Brandner Kasper unterlegt. Und insofern wird es womöglich auch Eingeborenen nicht so viel anders ergangen sein als dem Zurgrösten aus dem höheren Norden. Die 2 Stunden im Residenztheater nehmen zuweilen durchaus den Charakter eines munter meandernden urbajuwarischen Sprachflusses an, der nicht in jedem Satz und Nebensatz unbedingt verstanden werden will und muss. Das hatte schon das Publikum der Krötz-Lesung am Wochenende begeistert. Es ist ja auch schön und berührt sehr, wie zielstrebig und grundsätzlich der Autor wegtaucht unter allem, was vordergründig volkstümelnd wirken könnte. Genauso fremd will er bleiben, wie es ja auch das Original der Geschichte vom Brandner Kaspar inzwischen ist, nach knapp 150 Jahren. Aber sie ist halt wieder da, im Krötz-Ton, schon wenn Freund Hein, der Tod oder Mr. Muerte, persönlich anklopft bei Petrus am Himmelstor.
Da war ich wieder mal.
Erst nach einer Weile öffnen sich die Pforten des heiligen Schreins, den Philipp Stölzel, immer ja auch der Bühnenbildner eigener Inszenierungen, bühnenhaushoch ins Residenztheater gebaut hat. Im Schrein ist der Himmel und Petrus schwebt in luftiger Höhe auf einer Art heiligem Stuhl herein, während die Engel singen. Aber gleich nach einer Menge Hosianna verwandeln sich die 3 Engelinnen in das 3-köpfige Frauenorchesterchen, das uns von nun an durch den Abend begleitet mit Bass, Gitarre und Akkordeon. Die 3 sind ein Ereignis für sich und sollten unbedingt ein eigenes Konzert geben, in Ergänzung zum Stück. Krötz hat die alte Geschichte vom schlitzohrigen Urbayer Brandner, der dem Tod persönlich, als der ihn holen kommt, mit Hilfe von reichlich Schnaps und ein paar Kartentricks 14 weitere Jahre Leben abluchst, deutlich familiärer strukturiert. Wir erleben neben dem schwebenden Petrus auch die Himmelfahrt von Brandners toter Frau, An Seilen und Haken entschwindet das Bett der Toten im Bühnenhimmel. Und mit der Enkelin Josefa, Seferl genannt, erkraxelt der alte Kaspar immer noch die Gipfelkreuze vor herrlich altmodisch gemalten Bergpanoramen. Zuweilen repariert er sie auch und führt mit dem Seferl, die den Alten immer Kasperl nennt, höchst theologische Gespräche.
Glaubst du nicht an unseren Herrgott, Opa?
Das ist ein rechter Spitz bei unserem Herrgott, ne? Wenn unser Herrgott mit allen einverstanden ist, was passiert auf der Welt, ne? Weil er kann es ja verhindern, wie der Mingard. Dann muss er schon einen Saumon haben, dass er das alles vertragen.
Also wenn ich das am Herrn Pfarrer sage, was du da sagst.
Der denkt auch nicht viel anders wie ich. Bloß sagen darf er es nicht.
Da ist er mal wieder, der gute alte Diskurs aller Zweifler. Kann Gott existieren, wenn er all das Elend und Unrecht in der Welt akzeptiert? Oder kann er dagegen gar nichts tun? Dann ist er nicht Gott. Und erst recht zürnt der alte Kaspar, als ihm dieser Gott die Enkelin nimmt. Da verflucht der Alte das Leben und lässt sich ein auf ein eher unsittliches Angebot von Herrn Tod, Mr. Muerte, ob er sich das Paradies nicht doch mal probehalber anschauen wolle. Vielleicht gefällt's ihm ja und er will bleiben. Philipp Stölzels Inszenierung lässt sich ein auf das eher altertümelnde Gefühl, das Krötz dem Abend vorgibt, und die Aktualisierungen bleiben sanft, wenn etwa Rosi, die Tochter des alten Brandner, jetzt als Rosetta auf gefährlich hohen High-Heel-Absätzen stöckelt und wohl in einem Rosenheimer Nachtclub arbeitet. Schließlich aber ist für den Alten der Himmel der schönere Ort. Günther Maria Halmer als Opa brummelt sich hinüber ins Jenseits, Elisabeth Nitka als Enkelin ist schon da und Florian Manteuffel als Bornelkramer, als Knochenhändler Tod also, könnte auch ein richtig schmieriger Mafioso sein. Natürlich jubelt München. Krötz steht nur einmal kurz auf in Reihe 9 und freut sich mit.
Der Brandner Kaspar, bearbeitet von Franz Xaver Krötz in München. Die Regisseurin Ina Weiße ist 2019 für ihren Film Das Vorspiel gleich mehrfach ausgezeichnet worden. Vor allem Hauptdarstellerin Nina Hoss bekam mehrere Preise als beste Schauspielerin. Nina Hoss spielt auch im neuesten Film von Ina Weiße, Zikaden. Ein Film über zwei Frauen, die sich fremd sind und sich doch ineinander erkennen. Neben Nina Hoss spielt Saskia Rosendahl in einer Geschichte zwischen familiärer Überforderung, sozialem Ungleichgewicht und vorsichtiger Nähe. Patrick Wilinski hat Zikaden gesehen.
Zwei Frauen aus zwei Welten. Die eine mit Alu-Rollkoffer und Designermöbeln, die andere mit Desinfektionsspray im Bowlingcenter. Und dazwischen die flirrende Sommerhitze Brandenburgs, tote Fliegen auf dem Fensterbrett und das laute Zirpen der Zikaden. Regisseurin Ina Weiße inszeniert in ihrem dritten filigranen Spielfilm Zikaden ein melancholisches Kammerspiel zwischen Stadt und Land, zwischen Konvention und Kontrollverlust, zwischen innerer Leere und äußerem Anspruch.
Ganz schön trocken. Hat lange nicht geregnet.
Kennen wir uns nicht?
Mein Vater arbeitet manchmal bei den Eltern im Garten.
Das erste Treffen zwischen Isabel, der scheinbar souveränen Maklerin mit Berliner Attitüde, und Anja, der alleinerziehenden Mutter vom Dorf, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Ein bisschen Smalltalk, eine Zigarette und ein Unbehagen, das bleibt. Da ist also Isabel, die zurück ins Sommerhaus ihrer Eltern kommt, um sich um den kranken Vater zu kümmern. Der Vater, ein ehemaliger Architekt und Weggefährte von Mies van der Rohe, ist zum Pflegefall geworden.
Mein Vater wiegt ungefähr 80 Kilo. Könnten Sie ihn denn transferieren?
Ja, natürlich. Wenn er macht mit, dann kein Problem.
Okay,
das kann
er. Das ist in Ordnung, ne?
Ja.
Ja. Und haben Sie denn Erfahrung mit Schlaganfall schon?
Ja, habe ich mit meiner Oma, mit meiner Mama. Ich war schon ein paar Mal in Deutschland, habe ich gearbeitet im Hamburg, in München, die Leute hatten auch Schlaganfall.
Die Pflege wird hier zur Logistikaufgabe für Isabel, die ein schwieriges Verhältnis zu ihrem dominanten Vater hatte. Ein Verhältnis, das sie zu einer äußerlich kalten Frau gemacht hat. Auch sie wollte einst Architektin werden, doch sie scheiterte. Jetzt steht ihr Leben auf Abruf. Und auch Anja befindet sich an einem toten Punkt.
Leider sind wir nicht in der Lage, ihren Vertrag zu verlängern. Auch wenn sie sich in letzter Zeit bemüht haben, immer pünktlich zu sein und alles unter einen Hut zu bekommen. Aber da lässt sich leider nichts mehr dran drehen. Wir sind nicht in der Lage, sie weiter zu beschäftigen.
Aber ich habe doch die Frühschichten immer übernommen. Das habe ich ja gemacht.
Ja, aber die haben uns die Kosten aufs Auge gedrückt. Wir wissen selber nicht mehr, wie es mit uns weitergeht. Das tut mir echt leid.
Was soll ich machen? Ich habe ein Kind.
Ja, das macht die Sache jetzt nicht einfacher.
Anja wird entlassen. Ein Opfer des viel beschworenen Strukturdefizits in Brandenburg. Es sind solche Sätze, die Zikaden mit Realität aufladen, direkt und fast dokumentarisch. Ina Weiße überhöht dabei nichts, sondern beobachtet genau. Mit einer agilen Kamera begleitet sie zwei Frauen, die sich an einem Wendepunkt begegnen und für einen kurzen Moment Nähe zulassen, trotz aller Unterschiede.
Warst du schon mal hier? Früher mal. Ja, ist schön hier. Hat die Möbel ja auch dein Vater gebaut?
Ja, aber nur die aus Holz.
Was ist das für Holz?
Kirsche. Und die Lampe ist auch von ihm. In meinem Puppenhaus früher hat er mir die in klein eingebaut.
Möbel aus Kirsche, Erinnerungen aus Glas. Zikaden ist in seiner dramaturgischen Offenheit auch ein Film über Architektur, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Wie richten wir unser Leben ein? Mit welchen Resten aus Kindheit? Mit welchen Kompromissen aus der Gegenwart? Fragen, die die Fassade bröckeln lassen und dabei das stille Scheitern beider Frauen freilegen.
Danke, dass du mitgekommen bist. Wenn mit meiner Mutter was ist, da bekomme ich Panik. Wenn sie jemanden aus dem Fenster schmeißen müsste, dann wird sie als erstes mich rausschmeißen und dann sich selbst. Mein Vater wird am Leben bleiben. Verstehe nicht, dass er so eine Macht hat.
Die titelgebenden Zikaden sind Tiere des Übergangs. Jahrelang verborgen im Erdreich brechen sie irgendwann hervor, laut und flüchtig. Auch Anja und Isabel tauchen in diesem Film aus den tiefen Schichten ihrer Biografien auf. Für einen Moment zeigen sie, was sonst im Verborgenen liegt. Zikaden wird so zu einem stillen Doppelporträt über die Brüche zwischen Herkunft, Klasse und gescheiterten Lebensrealitäten.
Zikaden von Ina Weiße, jetzt im Kino. Mit den Folgen der gegenseitigen Angriffe Israels und des Irans für die Kulturgüter beginnen die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, wie die US-amerikanische Plattform Art News berichtet, haben mittlerweile beide Länder Maßnahmen ergriffen zum Schutz ihrer Kulturgüter. So befindet sich etwa in Irans Hauptstadt Teheran die weltweit größte Sammlung historischer persischer Kunst. Außerdem viele zeitgenössische Kunstwerke, die jetzt aus den Museen in sichere Lagerstätten gebracht wurden. Die Museen und Kulturerbestätten wurden geschlossen. Die Gesellschaft für iranische Archäologie veröffentlichte zudem eine Erklärung, in der sie die UNESCO, Blue Shield und ICOMOS aufforderte, Sofortmaßnahmen zum Schutz gefährdeter Kulturgüter einzuleiten. Kulturelles Erbe, heißt es, sei nicht nur das Erbe einer einzelnen Nation, sondern der Menschheit. Auch in Israel haben mehrere Kulturinstitutionen wie das Tel Aviv Museum of Art nach den iranischen Vergeltungsschlägen Kunstwerke, darunter auch Leihgaben ausländischer Museen, in geschützte Räume gebracht. Und jetzt zur Drecksarbeit. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz über den Angriff Israels auf den Iran, nachdem ihm die ZDF-Journalistin Diana Zimmermann diesen Begriff mit einer Frage in den Mund gelegt hatte. Eine drastische Wortwahl, die für Irritationen sorgt. Heute Morgen kritisierte die deutsch-iranische Publizistin Gilda Sahebi hier bei uns im Deutschlandfunk.
Dieser Kommentar von Friedrich Merz mit der Drecksarbeit sagt ja ganz, ganz deutlich, wie irrelevant Menschen für den Bundeskanzler sind. Und ich glaube, dass damit ohnehin jede Art von Glaubwürdigkeit verloren ist. Man spricht nicht von Menschen über Dreck. Und genau das hat der Bundeskanzler gemacht. Und das ist wirklich eines Regierungschefs, eines demokratischen Staates überhaupt nicht würdig.
Auch in Deutschlandfunk Kultur hat sich der Literaturredakteur René Agiga Gedanken über die Semantik gemacht. Konkret über die Implikation, dass damit Israel als Drecksarbeiter bezeichnet wird.
Der Mangel an Respekt, der in dieser Vokabel drin steckt, dass die Herabwürdigung, die vielleicht auch in dieser Vokabel Drecksarbeit drin steckt, dass die also in zwei Richtungen funktioniert und eine Richtung davon betrifft Israel, den jüdischen Staat, das hat mich eigentlich so frappiert an dieser Vokabel in diesem Zusammenhang.
Ja, so viel zur Brachialrhetorik des Bundeskanzlers. Im Februar wurde bekannt, dass den bayerischen Staatsgemäldesammlungen schon seit längerem eine Liste über Kunstwerke vorliegt, die mindestens Raubkunst verdächtig sind. Offenbar haben die Gemäldesammlungen diese Informationen mit Absicht unter Verschluss gehalten. Mittlerweile sind nun 4 Monate vergangen und die Süddeutsche Zeitung fragt heute, wie es eigentlich um die von Kunstminister Markus Blume groß angekündigte, Zitat, neue Ära der Wiedergutmachung steht. Die kann die Süddeutsche Zeitung nämlich nicht erkennen. Sie Sie listet in ihrem Bericht eine Vielzahl noch immer zurückgehaltener Akten und Daten auf. Erben jüdischer Sammler würden oft nicht informiert, die Washingtoner Prinzipien ignoriert und Restitutionen fänden nicht statt. Offenbar halten das Ministerium und die Museen, so das Fazit, am Kurs des Verzögerns und Verschleierns fest. Und zwei Rock-Senioren planen ein Revival von Woodstock. Eric Clapton und Carlos Santana haben bekannt gegeben, dass sie ein Musikfestival für den Frieden organisieren wollen, wie einst eben das legendäre Woodstock. Wie konkret ihre Pläne schon sind, ist bislang nicht bekannt.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Dankeschön. Die Lage im Nahen Osten ist wieder einmal das wichtigste Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.